Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe über den weiteren Verlauf meines Lebens einfach. Aber tief in mir drin war einfach immer noch so der Ehrgeiz und der Glaube, dass ich es doch schaffen kann. Und all denen, die es einfach mir nicht mehr zugetraut haben, zeigen kann, ey, es geht doch. Und das Talent oder die Qualität, die in mir steckt, dass die noch auf den Platz muss.
Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur, der HSV. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Es ist die 10. Folge unseres kleinen, aber feinen Hörspiels, sozusagen ein Jubiläum, und passend dazu haben wir unsere Nummer 10 eingeladen, und zwar Sonny Kittel, der uns gegenüber sitzt. Moin Sonny.
Moin, moin.
Sonny, wir wollen in dir deine Karriere ein wenig eintauchen. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Und unsere Recherche hat im Vorfeld ergeben, wir haben ja mit einigen deiner Weggefährten gesprochen, dass du ein fotografisches Gedächtnis haben sollst. Und da wollten wir gleich mal mit einer kleinen Challenge einsteigen. Wann und vor allen Dingen wie war dein letztes HSV-Tor, wenn du es beschreiben könntest?
Ist jetzt nicht so lange her.
Ja, das ist ja nur die erste Frage der Challenge.
Es war gegen Aue und hier beim Heimspiel, beim 3-0-Sieg. Und ich glaube, das war ein Ballgewinn von Aaron. Der spielt mir den Ball direkt rüber. Ich glaube, ich laufe auf die Kette zu, leg den Ball zu Manu raus und der kann sich dann durchsetzen, legt nochmal zurück und ich schieße einfach mit links und habt auch, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass der Torwart nicht so einen guten Tag hatte, sage ich mal. Aber gut, war jetzt auch kein Schüsschen, von daher, glaube ich, darf man ihm da auch jetzt nicht so die Schuld geben.
Das war dein letztes Tor für den HSV. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Was war dein erstes HSV-Tor?
Erstes HSV-Tor war das Freistoßtor in Nürnberg. Freistoß aus, keine Ahnung, es waren glaube ich 25 Metern oder so. Mit der einstudierten Mauer von uns, sag ich mal, mit den drei Jungs, die neben der oder vor der Mauer von Nürnberg standen, die bücken sich und der Ball schlägt dann, glaube ich, im Torwart-Eck war es dann ein. Ja, war auch kein so schlechtes Tor.
Nicht schlecht. Und dann gehen wir noch mal ein Stück weiter zurück. Dein erstes Profitor.
Mein erstes Profitor, es war gegen den FSV Frankfurt beim Heimspiel mit der Eintracht. Ich glaube, das Spiel ist 6-1 ausgegangen. Da legt mir Karim Atmur den Ball in den Rückraum und ich schiebe ins kurze Eck, ja.
Genau, richtig. Ja. Zum 4-0.
Okay, das 6-1, wusste ich nicht mehr.
6-1 war richtig.
Ja.
Stimmt es mit dem, also das, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen bewiesen, aber ja, läuft gut. Da so ein, das sind ja auch besondere Tore gewesen, das erste ja. So, aber läuft da so ein Film bei dir ab? Also hast du wirklich so ein fotografisches Gedächtnis?
Mich würde echt interessieren, wer das gesagt hat. Aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, sind eigentlich so Momente, die man sich im Kopf abspeichert. Erstes Profitor, erstes Tor für einen neuen Verein oder jetzt auch das letzte. Das waren jetzt keine schweren Aufgaben von euch. aber ja, so im Großen und Ganzen kann ich das, glaube ich, ganz gut. Gerade wenn es so um auch Standorte oder irgendwelche Straßen oder keine Ahnung. Das kann ich, glaube ich, ganz gut, warum auch immer. Ja.
Da geht das auch. Also als du auch nach Hamburg gekommen bist, brauchtest du nicht lange Navi.
Nee. So. Das sagt auch immer meine Frau, also die kann es gar nicht glauben, wobei sie halt auch das krasse Gegenteil ist. Also sobald wir aus einem, keine Ahnung, Geschäft oder Restaurant oder irgendwo waren und dann rausgehen, weiß sie nicht mehr, in welche Richtung wir gehen müssen. Also das ist der krasse oder das krasse Gegenteil. Und bei mir ist das eigentlich ganz, ganz, ganz okay, ja.
Wie detailversessen ist das dann? Also wenn wir dir jetzt irgendein Spiel nennen könnten, weißt du dann noch, welche Farben die Trikots hatten und wer wo stand grob, oder?
Ja, Farben ist jetzt auch nicht schwer, aber ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann mich, glaube ich, ganz gut an solche Dinge erinnern. Es gibt andere Dinge im Leben, die vergesse ich schnell. Aber was so Sachen angeht, habe ich das irgendwie drin, ja.
Und spiegelt sich das auch bei anderen Sportarten wieder, also die du siehst, oder du guckst auch relativ viel Videos?
Ja, gut. Das ist jetzt eine schwere Frage, aber klar, wenn ich jetzt sage, ich gucke mir jetzt Videos von anderen Spielern an oder bei YouTube irgendwelche Sachen an von Fußballern, dann ja, versucht man sich das schon zu merken. Aber jetzt ist jetzt ja, schwer zu sagen, ob das genau dasselbe ist. Also was mich persönlich betrifft, dann kann ich mir das ganz gut merken, ja.
Und geht das auch noch weiter zurück, weil du hast gesagt, so schwere Aufgaben haben wir nicht. Wir haben jetzt natürlich kein Jugendtor, weil wir es nicht selber wissen, aber ist das in der Jugend auch schon so gewesen?
Ja,
weißt du?
Also ich kann mich jetzt an viele Tore oder Szenen erinnern, ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die hast du wieder vergessen, aber ich könnte wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Aktionen oder Szenen wiederholen oder erzählen. Also das, aber ich weiß jetzt nicht, ob das was Besonderes ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht außergewöhnlich.
Du hast in der Jugend mal 4 oder 5 Tore in einem Spiel geschossen.
Okay, VfB Stuttgart, ja. Ja, das sind halt so besondere Momente, weil da war zum Beispiel auch das erste Mal der Profitrainer da, das war in der U17. Und das kriegst du dann so nach dem Spiel mit, okay, der war da. Wie man so schön auch sagt, musst du zum richtigen Zeitpunkt dann vielleicht auch ja, dein bestes Spiel machen oder eins deiner besseren Spiele. Und das war dann vielleicht auch so ein Moment. Und klar, sowas merkt man sich, wenn du im Topspiel in der U17 dann 4 Tore machst, 1 auflegst und du gewinnst 5-0, dann das machst du ja jetzt nicht jede Woche. Außer jetzt hier der Moukoko oder wie der heißt, der, ja, der in Dortmund.
Wenn man den nach dem Dreierpack fragt, dann.
Ja, das ist Standard.
Ja. Aber wenn wir einmal auf die Jugend gehen, wir wollen ja auch ein bisschen zurückblicken, wie du so Fußballer geworden bist. Gibt es da noch so viele Ereignisse in deinem Kopf, wie es so losging mit dem Fußball? Also als du das erste Mal richtig so ein bisschen ballverliebt warst, draußen vor der Tür gespielt hast oder erste Fensterscheibe zerschossen hast?
Ja, an sich schon. Ich meine, ich bin sehr, sehr einfach oder in einfachen Verhältnissen aufgewachsen in einer Hochhausgegend in Gießen und das war eigentlich, wenn man so zurückblickt, die beste Zeit, weil bis nach der Schule bist du rausgegangen, du hattest zwar Sorgen wegen deinen Hausaufgaben oder wegen den Schulnoten, aber an sich hattest du sonst keine Sorgen und konntest einfach Fußball spielen und da gab's halt von, keine Ahnung, 5 Jahre jünger bis 5 Jahre älter um dich herum 10, 12 Jungs und hast jeden Tag draußen das Fußball gespielt und es hat einfach, ja, es war einfach Freude und konntest das machen, was dir einfach Spaß macht. Und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Und dann musst du dich natürlich auf der Straße, sag ich mal, wie man so immer sagt, durchsetzen gegen Ältere, aber hat natürlich auch Vorteile gegenüber den Jüngeren. Und ja, hat einfach riesen Spaß gemacht. Und es war jeden Tag so. Und trotzdem war ich ja auch relativ früh dann schon bei der Eintracht und hatte dann auch, sag ich mal, da so ein bisschen, ja, das Professionellere auch, was das Training angeht und einfach auch der ganze Ablauf, weil draußen kannst du ja machen, was du willst und im Verein war es dann doch ein bisschen strukturierter, sag ich mal, und was natürlich auch gut war und die Mischung war auf jeden Fall top für mich, ja.
Hat man da schon dran gedacht an das Professionelle oder das war dann, wie du beschreibst, ja eigentlich Spaß, ne? Man hat ja gar nicht so lange wahrscheinlich überlegt. Man ist halt raus und ja, wenn es dunkel wurde oder die Mutter gerufen hat.
Ich glaube, so früh noch nicht. Auch als ich in den ganz jungen Jahren noch in der Jugend bei der Eintracht gespielt habe. Ich denke, das hat sich dann irgendwann entwickelt, wenn du gemerkt hast, okay, du wirst bei dem Turnier bester Spieler, dann wirst du da Torschützenkönig, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, immer einer der Besten der Mannschaft, schießt die meisten Tore, hast die Nummer 10 oder so, dann merkst du schon, okay, der Fokus ist schon mehr auf mich gerichtet und auch die Verantwortung so dann. Aber ja, so als ich dann rausgegangen bin, habe ich jetzt nicht gedacht, ey, ich muss jetzt besser werden, damit ich Profi werde, sondern ich in dem Alter zumindest. Sondern ich bin einfach rausgegangen und habe geguckt, okay, hoffentlich kann ich auch irgendwann mal so wie der, keine Ahnung, Alex oder wie der Ibo auch so weit schießen oder so fest schießen. So, also es war halt eher so in
das
die Richtung.
Die Ziele heute schieße ich dem besten Torwart des Viertels mal einen rein oder heute dribbelt er mich nicht aus oder ich finde ihn irgendwie.
Ja, so Sachen halt, ja.
Kannst du dich da auch noch an die Szenerie erinnern? Also welche Jungs das da waren, wie der Bolzplatz aussah?
Ja, klar, auf jeden Fall. Es waren, ich glaube, 100 Garagentore nebeneinander und ein Zaun. Und natürlich haben wir auch manchmal im Wald gespielt. Und also es gab schon viele Orte, wo wir uns irgendwas zusammengebastelt haben, wo man dann aus Fantasie heraus einen Fußballplatz sich einbilden konnte. Und von dem her, also es, klar kann man sich daran auch erinnern, aber ich denke, das könnt ihr auch noch, oder?
Ja, klar. Wie sehr hat dich so der Straßenfußball geprägt? Also auch von deinem eigenen Spiel her bis heute vielleicht sogar?
Ja, wahrscheinlich schon sehr. Also ich glaube, ich bin schon so ein Spieler, der instinktiv Entscheidungen fällt auf dem Platz und Dinge macht, die ich jetzt nicht plane. Aber natürlich hat das insgesamt mir auch gut getan, so oft draußen zu sein, ich sag mal auch auf Beton oder auf Asphalt dann immer zu spielen. Natürlich hat es auch wehgetan, wenn du mal hingefallen bist, aber es hat auf jeden Fall meiner Technik wahrscheinlich auch gut getan und auch einfach meiner Spielfreude oder einfach meinem Instinkt, ja.
Und wenn du sagst, man musste sich durchsetzen, das ist dann auch auf dem Fußballplatz gemeint.
Genau.
Da musste man sich auch mal
klar, gab es auch andere Streitereien oder so, klar, aber das ist ja völlig normal. Ja.
Genau so gewesen, ja.
Wie viel kann man heute noch beim Profi-Dasein von diesem Straßenfußball-Ding mitbringen? Oder gibt es manchmal auch die Probleme, mit Hackespitze zu spielen?
Ja, natürlich. Du musst natürlich schon wissen, wann du es machst und in welchem Moment es einfach passend ist. Natürlich gibt es Trainer, die wollen das gar nicht sehen. Dann gibt es Trainer, die sagen, mach einfach. Ich glaube, im Prinzip sollte man keinen irgendwo einschränken. Aber natürlich wäre es gut oder ist es gut, wenn du schon so ein bisschen Leitplanken hast und gesagt bekommst oder weißt, okay, wann es angebracht ist. Aber Spieler dann jetzt komplett einzuschränken, glaube ich, wäre auch einfach falsch, weil du denen dann ihre Stärke nimmst. Also, aber es reift doch einfach mit der Zeit. Klar war ich wahrscheinlich mit 17, 18 noch viel verspielter als jetzt. Jetzt spielst du dann irgendwann oder mit der Zeit spielst du dann seriöser, weil du auch einfach Erfahrung sammelst und auch einfach dazulernst. Und von dem her, ich denke, es ist ein guter Mix jetzt und geht sogar manchmal mehr, glaube ich. Aber wie gesagt, nur zu bestimmten Phasen des Spiels. Und es bringt, glaube ich, nichts, wenn du dann beim Stand von 0-0 in der 90. Minute im eigenen 16er irgendwie mit der Hacke rumspielst. Beim Stand von 3-0 irgendwie im gegnerischen 16er kannst du das dann schon machen. Also das sind dann schon so die Unterschiede. Ja.
Du hast früher sogar einmal Futsal gespielt, auch noch in nebenbei, der Jugend, ne? Auch noch nebenbei.
So ein bisschen. Ja, das war eigentlich, was heißt Futsal? Ich war jetzt nirgendwo angemeldet oder so zusätzlich, aber nach meinem Training, wenn ich dann von Frankfurt nach Hause gekommen bin und es jetzt von der Uhrzeit noch gepasst hat, dann bin ich in die Unihalle in Gießen gegangen und da waren halt ein paar ausländische Jungs, auch ältere Jungs, halt Studenten und die kamen aus Marokko, aus Syrien und was weiß ich und die haben halt Futsal gespielt und da habe ich dann einfach irgendwann mitgemacht, als ich das gesehen habe, dass die zocken, weil ich selbst immer noch auf den Platz gegangen bin, um irgendwas zu üben oder Freistöße oder einfach nochmal kicken wollte. Und dann habe ich die irgendwann mal gesehen und dann hatte ich das irgendwann so eingependelt, dass die 2-3 Mal die Woche dann da sind am Abend. Und wenn es dann bei mir gepasst hat, dann bin ich mit rein in die Halle und dann wurde dann schon sehr viel in den 1-2 Jahren. Und es hat dann schon nochmal zusätzlich echt viel Spaß gemacht, ja.
Wo hast du damals die ganze Kraft und Energie hergenommen?
Das frage ich mich heute auch. Wenn ich heute überlege, was ich damals eigentlich für Kraft investiert habe in das Ganze, das ist Wahnsinn eigentlich. Also das war so die Zeit mit 15 bis 17, bis ich dann zu den Profis kam. Und wie du es gerade sagst, also keine Ahnung, wie das ging. Aber man hatte die Kraft, man hatte die Freude, man hatte sonst eigentlich keine anderen Sorgen, sag ich mal in dem Sinne. Und ist einfach rausgegangen, hat Fußball gespielt, ja.
Beim Fußballspielen ist auch irgendwann einer dazugekommen bei dir, mit dem du dann auch ein paar Mal gespielt hast. Und derjenige, von dem haben wir eine Frage bekommen. Den kennst du ganz gut.
Hi Sunny, hier ist dein Bruder. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast zu Gast. Da möchte ich natürlich auch gerne eine Frage stellen. Die wäre, wer hat früher, als wir im Kinderzimmer Fußball gespielt haben, öfter gewonnen?
Puh, schwere Frage. Natürlich habe ich ihn das ein oder andere Mal gewinnen lassen. damit er auch Spaß an der ganzen Geschichte hat. Aber ne, es waren schon wilde Zeiten auch im Kinderzimmer, auf jeden Fall. Da hat er auch das ein oder andere Mal weinen müssen, weil ich ihn umgegrätscht habe oder so. Aber es war auf jeden Fall geil, ja. War echt, hat viel Spaß gemacht, bis die Mutter dann irgendwann ausgeflippt ist.
Der ist gut 7 Jahre jünger als du.
Ja.
Sammy spielt auch noch Fußball, jetzt bei hessischen Oberligisten Hadamar. Aber ihr habt damals dann die gleiche Leidenschaft dann sofort gehabt, auch wenn er natürlich ein bisschen jünger war, aber dann ging es für ihn auch mit.
Ja, auf jeden Fall. Der war, wie du es gerade gesagt hast, der war dann einfach immer mit dabei, den habe ich dann überall mitgenommen. Beim Futsal zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade dabei bleiben, war er noch zu klein. Das hätte ihm, glaube ich, keinen Spaß gemacht gegen die älteren Jungs. Aber sonst war der immer mit dabei, klar. Auch als ich dann oder als uns meine Mutter dann oder unsere Mutter uns nach Frankfurt gefahren hat, hat er dann auch irgendwann in der Jugend angefangen bei der Eintracht. Und so konnte das parallel ein bisschen laufen. Und ja, also bis heute verfolge ich dann noch jedes Spiel von ihm. Und der war ja auch mit mir in Ingolstadt und hatte auch 2 Jahre bei Ingolstadt gespielt, dann noch ein Jahr bei 1860. Und auch da habe ich versucht, fast jede Einheit zu sehen und da Tipps zu geben und so weiter. Und ja, jetzt spielt er beim Essen-Ligisten in Hadamar und dieses Jahr klappt es eigentlich auch ganz gut bei ihm, ja.
Wir haben gerade schon gehört, für den Futsal war er damals zu klein, 7 Jahre Unterschied. Hat das häufiger mal ein Problem gemacht, also der Altersunterschied?
Das war jetzt so das Einzige, glaube ich, wo es ein Problem gab, sage ich mal. Ansonsten überall, wie ich es gesagt habe, ob wir jetzt draußen mit den Jungs gekickt haben, da war es dann kein Unterschied. Da musste er halt zusehen, dass er sich dann durchbeißt oder durchsetzt. Natürlich hast du ihn dann irgendwie auch unterstützt und ihm dann den Ball vorgelegt oder vor dem Tor quergelegt, damit er auch ein Tor macht oder so, um halt so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Aber sonst, ja, war eigentlich immer mit dabei, ja. Also war für ihn, glaube ich, auch eine prägende und gute Zeit.
Ja, er hat auch berichtet, dass er auch manchmal gewonnen hat, nicht nur gewinnen lassen.
Ja.
Oder, Ähnliches hat er auch gesagt.
Wie würdest du euer Verhältnis insgesamt beschreiben?
Ja, sehr, sehr eng. Also wie gesagt, er war dann ja mit mir auch in Ingolstadt und ja, es war natürlich für uns eine ungewohnte Situation. Es war quasi, war ich dann wie Erziehungsberechtiger für ihn und
Ihr habt da zusammen gewohnt.
Wir haben zusammen gewohnt, genau, mit meiner Frau und also es war auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall sehr, sehr eng. Wir haben jeden Tag Kontakt und ich versuche ihn einfach, soweit es geht, zu unterstützen, dass er seinen Weg geht und glücklich ist in seinem Leben. Und er hat natürlich auch noch das Ziel, es höher zu schaffen im Fußballbereich. Und da versuche ich ihn einfach zu unterstützen, wo es geht. Und das hat schon angefangen, als er ein ganz kleiner Junge war. Also ich habe ihn überall mitgenommen und reingedrückt und geholfen, dass er einfach seinen Weg gehen kann. Ja.
Lief das immer harmonisch ab oder hattet ihr auch mal Streit, wie das vielleicht unter Brüdern ja auch normal ist?
Er hat schon öfter auch gekracht, also in verschiedensten Phasen, sage ich mal, als ich, sage ich mal, in der Pubertät war oder er dann in die Pubertät gekommen ist. Also es gab immer mal wieder Phasen, wo es auch mal nicht so harmonisch war, aber ich glaube, das ist auch völlig normal unter Geschwistern. Von daher, Hauptsache ist, dass wir uns jetzt immer noch gut verstehen.
Du hast ja damals sogar schon bei Eintracht Frankfurt gespielt, als er geboren wurde. Du bist ganz früh zu Eintracht Frankfurt gegangen. War das für ihn dann auch, oder wie war das damals? Du hast ja im Grunde schon beim richtigen Verein gespielt und ihn sozusagen mit in dieses Fußball-Business gezogen, so, also im Spaß, im Freudigen. Wie war das? Wie sind da deine Erinnerungen dran?
Ja, wie gesagt, ich war dann halt mit 6 oder 7 war ich dann schon bei der Eintracht auch ganz zufällig über so einen Kontakt, den man dann hatte bei einem Jugendturnier in Gießen, wo man einfach irgendjemanden angesprochen hat, ob man da mal zum Probetraining fahren könnte. Und dann hat mich noch ein Mitspieler aus Gießen damals mitgenommen. Und seitdem war ich einfach bei der Eintracht und
habe so da einfach ging das damals noch. Keine ja, Talenttage oder so, sondern man hat ja, mal gefragt, ob man mittrainieren könnte.
Zum Probetraining, das waren auch Jungs, die waren 2 Jahre älter damals, weil es noch gar keine F-Jugend gab. Und ja, dann haben die, waren die wohl von mir begeistert und fanden es gut. Und dann im darauffolgenden Jahr wurde dann eine F-Jugend gegründet. Und dann war ich direkt mit dabei. Und ja, und Sammy kam dann, wie gesagt, als ich dann 7 war, kam er zur Welt. Und ja, der ist quasi mit dem Ganzen aufgewachsen, klar. Und wie gesagt, ich habe den dann überall mitgenommen. Sobald er dann draußen mit mir sein durfte, hat er dann auch irgendwann angefangen, Fußball zu spielen und auch eine Freude dafür entwickelt. Und einfach auch, ja, irgendwie auch eine Hingabe so und dann auch irgendwann Ziele entwickelt. Und das war natürlich für uns super, weil er konnte sich von mir was abschauen. Ich hatte jemanden, mit dem ich auch spielen kann und auch drüber reden kann. Und ja, das ist bis heute so, ja.
Was war das für ein Gefühl? Ich meine, du bist ja nicht zu irgendeinem Verein gewechselt, sondern zu einem Bundesliga-Verein. Also Eintracht Frankfurt aufzulaufen in so jungen Jahren ist ja schon speziell, oder?
Auf jeden Fall, aber ich glaube, in dem Alter hast du es noch gar nicht so wahrgenommen. Natürlich hast du es dann irgendwann so gecheckt, okay, jetzt fährst du auf so große Turniere und dann spielst du gegen, keine Ahnung, Bundesligisten, gegen internationale Mannschaften und dann hast du gedacht, wow, okay. Und dann gewinnst du so Turniere, wirst noch bester Spieler und so weiter und dann denkst du, okay, so schlecht kann ich, glaube ich, nicht sein. Und so hat sich das Ganze einfach entwickelt und wurde dann immer mehr, mehr und irgendwann wolltest du auch mehr und ab einem bestimmten Alter hast du dann auch gedacht, okay, ich fahre da jetzt einfach nicht nur hin, sondern ich will was hier erreichen. Das soll sich auch gelohnt haben, dass ich so lange oder so viele Jahre meine Mutter mich zum Training gefahren hat. Und ja, es war auf jeden Fall, ich sag mal, am Anfang war es keine, war es wahrscheinlich nichts Besonderes in dem Sinne für mich, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Aber es wurde immer mehr, weil du dann gemerkt hast, wie ich es gerade gesagt habe, du spielst nicht mehr gegen die kleineren Teams, sondern du spielst gegen, ja, gegen Bundesligisten und das ist dann schon cool.
Du hast gerade so die Fahrerei angesprochen. Gab es auch Diskussionen darüber, ob du überhaupt, das waren rund 70 Kilometer so von Gießen nach Frankfurt und du bist ja da leben geblieben und wohnen geblieben natürlich, ja. Das Ganze in Kauf zu nehmen so und diese Strapazen dann auch?
Ja, ich denke, es war eine Chance so, die sich ergeben hat. Und ich glaube, wie ich es gerade auch gesagt habe, es wird dann oder es hat sich schnell herauskristallisiert, dass ich dann schon das Talent habe, um ja, sage ich mal, länger zu bestehen in diesem Jugendbereich oder in dieser Blase, sage ich mal. Und ja, dann hat sich meine Mutter natürlich auch noch jemand gedacht, okay, dann unterstütze ich ihn so lange, wie es halt geht und wie es möglich ist. Es war, wie gesagt, ich habe es gesagt, wir sind sehr, sehr einfach aufgewachsen und meine Mutter hat quasi einfach nur dafür gearbeitet, um uns nach Frankfurt bringen zu können. Erst mich und dann irgendwann mich und meinen Bruder. Und wenn du dann, keine Ahnung, gerade so das Geld für den Sprit zusammenbekommst, um nach Frankfurt hin und zurückzukommen, dann sagt das, glaube ich, viel aus über die ganze Zeit. Aber es hat uns nie, sage ich mal, irgendwie beeinflusst oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also es hat keine Rolle gespielt. Ich hatte einfach das, was ich brauchte in dem Sinne. Wir haben alles gehabt. Es war nicht viel, aber man brauchte nicht mehr. Man war einfach froh, dass man da spielen durfte und konnte. Und dass du einfach kicken kannst und mehr war das auch nicht. Und von dem her war das dann auch irgendwann mal, sag ich mal, mit dem zunehmenden Alter dann auch so eine Sache, die emotional wurde für mich, weil ich gesagt habe, okay, das waren jetzt 10 Jahre, die investiert wurden in eine Sache, die du nicht voraussehen kannst, weil jeder weiß, wie schwer es ist, sich dann am Ende wirklich durchzusetzen und diesen Profivertrag zu kriegen. Und das war für mich einfach das absolute Ziel, das zu schaffen und das dann wieder zurückzugeben in dem Sinne. Und das war dann auch wahrscheinlich auch eine große Motivation, ja.
Das heißt, damals hat man das noch gar nicht so realisiert. Du hast jetzt auch über die Jahre erst realisiert, was das damals alles, was deine Mutter zum Beispiel auch in investiert hat, ne? Ja. Oder wurde, war es dir damals schon bewusst oder war es die Kunst von ihr, das auch gerade?
Ja, es war nicht. Damals wahrscheinlich nicht so bewusst. Natürlich, wenn ich dann sage, ab einem bestimmten Alter, ab dem man dann so klar denken kann oder wirklich über so Dinge auch nachdenkt, dann merkst du, okay, krass. Oder wenn du es jetzt noch reflektierst, das machst du jetzt nicht jetzt nach, keine Ahnung, nach 17 Jahren, sondern ich habe das auch vor 4, 5, 6, 7 Jahren gemacht. Und das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und deswegen bin ich auch unendlich dankbar. Aber ja, es hat sich Gott sei Dank gelohnt. Ja.
Wann kam denn in der Zeit bei Eintracht Frankfurt so das erste Mal bei dir so, oh ja, das kann man schaffen? Also du hast eben beschrieben, so Turnier gewonnen und bester Spieler. Aber irgendwann hat man vielleicht auch noch so einen Moment, so gesagt, oh, jetzt ist es nicht mehr so weit.
Ja. Ja, eigentlich glaube ich so, weiterhin, wenn du immer auch jetzt zu dem älteren Jahrgang hochgezogen wurdest vor einer Saison, da habe ich schon gemerkt, okay, da musst du einer der Besseren sein in deinem Jahrgang. Und dann eigentlich, als so die Zeit auch mit der Jugendnationalmannschaft anfing und du gemerkt hast, okay, du bist jetzt einer, bist der Einzige aus deinem Verein, der jetzt dabei ist. Und bist jetzt mit den besten Jungs aus Deutschland zusammen. Und wenn du dann auch da gemerkt hast, dass du einer der Besseren bist, dann denkst du dir, okay, Junge, jetzt konzentrier dich darauf, arbeite hart. Und dann, keine Ahnung, dann suchst du dir Ziele, suchst du dir Vorbilder und hältst dich daran und gibst alles und investierst so viel du kannst. Und so war jetzt meine Intention. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, ich sag mal, in dem Sinne alles oder nichts so. Und ja, das war dann so mit 15 oder so.
Wer waren damals so die Vorbilder?
Ronaldinho war ein großes Vorbild so. Es war, glaube ich, auch damals so eigentlich die beste Phase von ihm bei Barcelona. Und dann kamen auch die ganzen YouTube-Videos so langsam. Jetzt hast du ja Millionen und damals gab es noch nicht so viele. Und ja, so Ronaldinho, Zidane, das waren so damals die Spieler, die ja, einfach jeden Tag so in meinem Kopf waren. Und dann kam irgendwann Cristiano Ronaldo, als er bei Man U so seinen Durchbruch hatte. Und dann auch die ganzen Videos. Und dann kam das mit seinen Freistößen. Und dann hast du das versucht auch zu üben. Und dann hat das ja gefühlt jeder geübt, so zu schießen. Und das waren so damals die drei, jetzt aus dem internationalen Bereich, wo du gesagt hast, wow, da will ich mir so viel wie möglich angucken, abschauen und nachmachen. Und ja.
Und hast du denn nach dem Training auch selber eine Mauer hingestellt, Bälle rausgeholt oder nochmal extra geübt oder wurde es angeboten oder wie?
Ja, angeboten eher weniger. Aber ich bin da länger geblieben und das hat dann meine Mutter natürlich schon geärgert, weil die dann warten musste, die wartet im Auto. Irgendwann gab es eine Fahrgemeinschaft und denen ist es auch auf den Sack gegangen. Aber ja, im Endeffekt wurde ich da dafür auch manchmal belächelt von Mitspielern oder von älteren Jahrgängen, die das dann gesehen haben, weil die länger trainiert haben als wir. Und aber mir war es irgendwie in dem Moment voll egal. Ich war voll in meinem Tunnel und wollte einfach besser werden. Und dann habe ich halt immer wieder mal einen Torwart gefragt. Meistens mussten die dann auch schon nach Hause. So war das halt in der Jugend. Da musst du halt nur Hausaufgaben machen am Abend oder die Eltern haben halt Druck gemacht, standen am Zaun und haben gesagt, Junge, komm jetzt, geh duschen. Und bei mir war das irgendwie, also meine Mutter war wahrscheinlich sauer, aber die stand nie am Zaun und hat gesagt, komm, Junge, wir müssen jetzt los. Oder auch nicht die anderen oder die Fahrgemeinschaft, die Eltern von den anderen Jungs. Also ich habe da schon irgendwann gecheckt, okay, ich muss mehr machen. Auch wenn ich jetzt gefühlt oder wenn es dann auch so war, einer der Besseren war in meinem Jahrgang, in meiner Mannschaft, muss ich trotzdem noch mehr machen, damit ich einer der Besten einfach im ganzen Land bin, in meinem Jahrgang. Und das war so mein Ziel immer.
War dein Antrieb dabei immer nur der Spaß oder hast du auch irgendwann dir selber einen Druck gemacht und hattest so einen Ehrgeiz, das zu schaffen?
Ja, es war ein Mix aus allem, glaube ich. Also innerer Druck, Ehrgeiz, Wille, der Traum einfach in einem vollen Stadion zu spielen. einen Namen auf dem Trikot zu haben, so Sachen, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, da bei einem Turnier zu spielen, es war einfach, oder im Fernsehen einfach sich zu sehen, und das war, es hat jeden Tag in meinem Kopf irgendwie rumgeschwirrt alles, und dann hast du halt gesagt, Junge, du musst alles dafür tun, damit du das schaffst, und natürlich auch der Ruhm oder daran denkt man jetzt nicht, man denkt jetzt nicht an das Geld oder an irgendwas, man denkt einfach nur, hey Junge, ich will mal im Volksparkstadion spielen oder ich will mal in der Commerzbank Arena spielen oder Allianz Arena, und das muss doch möglich sein, wenn ich jetzt schon auf dem Weg bin oder wenn ich aktuell einer der Besseren bin, dann muss ich noch mehr tun, damit ich mir da auch einen Vorsprung hole vor den anderen, sage ich mal, und das war immer so mein Antrieb auch, ja.
Würdest du sagen, dass du auch mal überdreht hast mit diesem Antrieb?
definitiv. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich mich dann so früh, so häufig verletzt habe, weil ich einfach zu früh zu viel wollte. Aber es gab nie, was jetzt kein Vorwurf sein soll, es gab nie irgendwie jemand, der mich gebremst hat in dem Sinne oder der mich da geführt hätte. Was ich jetzt auch nicht irgendwie verfluche oder so. Vielleicht hätte das wäre das auch schlecht gewesen. Man weiß es nie. Aber es kann schon sein, dass ich mir dann auch phasenweise zu viel Druck dann gemacht habe. Aber in der ganzen Jugendzeit war es eigentlich eher nur geprägt von Freude und ja, einfach Spaß und Besessenheit nach Erfolg. Und war eine geile Zeit.
Gab es da neben den sportlichen Vorbildern, die man jetzt dann schon aus dem Fernsehen kannte, auch welche, die dich noch geprägt haben in der Phase, die dir dann vielleicht, die du auch täglich, denen du begegnet bist bei Eintracht Frankfurt?
Ja, es gab schon den einen oder anderen Trainer, auch das ein oder andere Gespräch, wenn ich jetzt zurückblicke, wo ich sage, okay, das hat mir gut getan oder das war vielleicht wichtig. Zum Beispiel in der U17-Saison, als wir Deutscher Meister wurden, war es Alexander Schur, vor dem ich einfach schon von Haus aus großen Respekt hatte, weil ich auch riesen Eintracht-Fan war und der Aufstiegsheld war der Eintracht und langjähriger Kapitän, und der hat auf jeden Fall eine große Rolle auch in dieser Zeit für mich gespielt, weil er mich dann auch, sag ich mal, menschlich so ein bisschen aufgefangen hat, mit mir auch so Gespräche geführt hat, außerhalb vom Fußball, und der sich einfach mit meiner Situation so ein bisschen befasst hat und mich da auch weiterbringen wollte. Aber es gab auch noch ein, zwei andere Gespräche, die mir dann gesagt haben, okay, oder die auch die Augen geöffnet haben und gesagt haben, ey Junge, wenn du es schaffen willst, dann muss da schon noch mal ein bisschen mehr kommen. Und das war dann Slaven Skelicic, der, ich glaube, der war jetzt auch viel unterwegs in Deutschland bei verschiedenen Vereinen. Aber auch Horst Rubesch so in der Jugendnationalmannschaft, der mich da auch geführt hat und auch viel Vertrauen geschenkt hat und mir auch oft bewusst gemacht hat, was in mir steckt. Leider hatte ich den nicht so lange, weil ich mich dann auch früh verletzt habe, und danach war der Kontakt oder die Verbindung nicht mehr so stark wie vor der Verletzung, aber das sind so Menschen oder so Situationen, die in meinem Kopf geblieben sind, auf jeden Fall, bis heute.
Von dem einen Trainer, den wir eben gesprochen haben, von dem haben wir jetzt auch eine Frage, wie du dir vorstellen kannst.
Lieber Sani, wie ich gehört habe, bist du im HSV-Podcast zu Gast. Da würde ich dir natürlich auch gerne eine Frage stellen. Und zwar, was wird es für dich für ein Gefühl sein, wenn du nächstes Jahr mit dem HSV aufsteigst und dann in Frankfurt in dem Stadion aufläufst, wo du sozusagen deine Karriere begonnen hast? Das wäre meine Frage an dich. Dein Ex-Coach Alex Schur. Ciao.
Ja, nette Frage, wir müssen natürlich.
Ja, was wäre das für ein Gefühl? Wahrscheinlich Gänsehaut pur und Vorfreude oder einfach pure Freude dann. Sehne ich mich schon eigentlich sehr lange danach. Mit Ingolstadt hatte ich direkt mein erstes Pflichtspiel sogar in Frankfurt. Das war auch besonders, aber damals gab es Zuschauerausschluss beim Pokalspiel. Und da waren, glaube ich, nur 5000 Zuschauer drin. Das war ein bisschen schade.
Da sind wir ausgerechnet auch bei dem Spiel.
Ausgerechnet, da sind wir im Elfmeterschießen rausgeflogen damals mit Ingolstadt. Aber es wäre natürlich absolut geil und es wäre auf jeden Fall schön, das nochmal irgendwann zu erleben, ja.
Bei Eintracht Frankfurt, ganze Jugend durchlaufen, hast du es eben schon angesprochen, B-Jugend deutscher Meister geworden, im gleichen Jahr auch Bundesliga debütiert, mit 17 Jahren damals, auch gegen den HSV, auch spannend, und zusätzlich Fritz-Walter-Medaillen Silber gewonnen. War das so das Jahr 2010, wo du gemerkt hast, oh, ich bin ganz nah dran? Und wie war das? Ich meine, kann mich noch zurückerinnern, dass damals ein unglaublicher Hype um deine Person entstanden ist. Da war halt die Rede von, das ist der kommende Nationalspieler aus Frankfurt. Wie hast du das erlebt, zurückblickend?
Ja, kam schon relativ viel dann auf einen ein. Und so extrem habe ich das eigentlich nicht wahrgenommen. Natürlich hast du das da und da gelesen oder gesagt bekommen und einfach auch gespürt. Aber als du dann wirklich bei den Profis warst, dann war das wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Situation, weil das Niveau ganz anders war. Das ging schneller und daran musste man sich dann auch gewöhnen. Aber es ging auch da dann relativ schnell. Also ich habe mich schnell an das Ganze gewöhnt und konnte mich auch durchsetzen. Und ja, das Jahr an sich war schon auf jeden Fall besonders, weil es eben viele Ereignisse gab, die ja besonders waren. Und ich blicke eigentlich nur, oder ich, wenn ich daran denke, dann denke ich nur an schöne und super tolle Zeit. Also sehr, sehr schöne Erinnerungen an diese Phase.
Woran du anschließend wahrscheinlich sehr ungern zurückblickst. Wir müssen es dennoch einmal tun, weil es ja ein sehr wichtiger Teil deiner Karriere auch ist, der dich auch zu dem gemacht hat, der du heute bist. Direkt im Folgejahr hast du dann einen ersten Kreuzbandriss erlitten und dann folgen drei weitere schwere Knieverletzungen. 4 Jahre, 4-mal Knie.
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Ja, war natürlich extrem bitter, weil ich gerade auch vor dem ersten Kreuzbandriss bei Christoph Daum von so einer, sag ich mal, großen Person im deutschen Fußball so vollstes Vertrauen gespürt habe und einfach gemerkt habe, ich bin in einem absoluten Flow. Und da war ich 18 Jahre alt und war gerade dabei, mir eigentlich so einen Stammplatz zu holen bei der Eintracht. Und hatte damals auch Horst als Jugendnationaltrainer. Also die Kombination von allem hat irgendwie gepasst. Gegen den Abschied gespielt in Frankfurt. Das war jetzt nicht so das Geilste, aber dem Trainer war das damals völlig egal. Und ich war, keine Ahnung, ich war absolut in einem Flow. Ja, und dann passiert es halt im Training und du denkst dir, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Also das kann es jetzt doch nicht irgendwie gewesen sein oder das muss doch eine falsche Diagnose sein. Vor allem, weil ich dann auch noch selbst mit dem Auto zum Krankenhaus gefahren bin und es einfach nicht wahrhaben wollte, dass es passiert ist. Und ja, dann kriegst du die Diagnose und denkst dir, Junge, ist jetzt alles vorbei oder wie geht's denn weiter? Also es war auf jeden Fall absoluter Schlag ins Gesicht. Und dann kam die OP und so weiter und dann fängst du irgendwann an, wieder daran zu glauben und denkst dir, scheiße, jetzt haben alle so einen riesen Vorsprung und siehst dann, wie die, keine Ahnung, wie Jungs in deinem Alter dann da und da irgendwie Erfolge oder erfolgreiche Zeiten haben und du hängst da in der Reha und kannst gar nichts machen und es zieht sich dann so ewig in die Länge und ja, ist auf jeden Fall zurückblickend eine absolute Scheißphase und Scheißsituation. Aber nach 6 Monaten war ich dann auch wieder dabei und habe dann auch direkt meine ersten Spiele gemacht in der zweiten Liga. Und da war ich, glaube ich, dann immer noch, nee, da war ich, glaube ich, schon 19. Und ja, dann ging es eigentlich relativ gut weiter. Hab ein paar Tore geschossen, wir sind aufgestiegen mit der Eintracht. Und dann ja, kam so ein kleines Tief, sage ich mal. Dann sind wir aufgestiegen und dann habe ich weniger Spielzeiten gehabt. Und plötzlich kommt dann die zweite oder der zweite Schlag ins Gesicht, ohne eigentlich wirklich sagen zu können, dass ich einen Unfall hatte in dem Sinne, sondern das Knie wurde einfach dick. Und dann lässt es so irgendwie nebenbei laufen, weil da keine ja, besonderen Schmerzen dabei waren. Und irgendwann machst du dann ein MRT, weil es immer dicker wurde. und dann kriegst du dieser Knorpelschaden. Da denkst du dir, Junge, was ist denn das jetzt? Also mit so Dingen habe ich mich noch nie befasst. Und ja, im Verlauf der Zeit checkst du dann, okay, Kreuzbandriss, dann Knorpelschaden, denkst du, okay, fuck, sind jetzt nicht die leichtesten Verletzungen im Fußball oder generell im Sport. Und dann denkst du, warum ich oder warum nochmal? Einmal hätte doch gereicht und ich tue doch so viel, ich arbeite so hart und ich bin länger nach dem Training da, ich mache Extraschichten. Und dann bist du wie gefangen in so einem Teufelskreis und denkst dir einfach, ja, irgendwann, das kann doch nicht wahr sein, immer ich, alles scheiße und wie soll ich das jetzt wieder schaffen, wieder auf den Stand zu kommen, vor dem, bei dem ich, oder wo ich vor 2 Jahren war vielleicht, oder aber der Glaube oder die Liebe oder die die Motivation, die war immer da, das wieder auf den, also ich sag mal, auf den Zug aufzuspringen. Und ja, dann machst du doch da wieder die ganze Reha-Phase, bist 6-7 Monate raus und es wird natürlich immer schwerer, ist ja auch klar. Und man wird auch immer ein bisschen älter, trotzdem war ich noch sehr jung. Und das war das Gute, sag ich mal, in der ganzen Geschichte, dass ich eben noch so jung war. Und im Nebeneffekt kannst du natürlich auch sagen, es war nicht so gut, weil, keine Ahnung, 23 Jahre alt und schon 4 OPs oder schwere OPs ist jetzt nicht so geil oder liest sich nicht so gut. Aber der Glaube, wie gesagt, war immer noch da, weil ich mir gesagt habe, Junge, das kann es doch nicht gewesen sein. Ich habe noch nicht mir gezeigt, mir bewiesen, dass ich was einfach in mir steckt. Und deswegen war die Motivation immer da, da zurückzukommen. Ja, nach dem 2. Knorpelschaden war ich dann auch wieder irgendwann dabei. Und dann war es eigentlich schon fast fix, dass ich im Winter den Verein verlasse. Und hat eigentlich schon unterschriftsreifes Angebot von St. Pauli gehabt. und hätte das wahrscheinlich auch gemacht, wollte aber nochmal ein Hallenturnier spielen. Oder beziehungsweise haben wir nochmal ein Hallenturnier gehabt in Frankfurt. Ist der bekannte Licher Cup gewesen. Und da war dann so ein bisschen auch, sag ich mal, ja, ich wollte es mir so beweisen, wollte es den Leuten beweisen und zeigen, ey, dass es ein Fehler ist, mich gehen zu lassen, sag ich mal. Und weil ich auch einfach mit der Zeit gemerkt habe, wie viele Menschen auch Abstand von dir genommen haben und gesagt haben, vielleicht nicht dir direkt ins Gesicht, aber über 2-3 Personen hast du es schon mitbekommen, ja, der Junge schafft's nicht mehr, das geht nicht mehr gut, das kann nicht funktionieren. Und im Verlauf der Jahre hast du dann mitbekommen, wer das so alles war, beziehungsweise dass so über dich gesprochen wurde. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht mitbekommen, aber ich habe natürlich gemerkt, dass viele Leute dann dich eher ja dastehen lassen haben. Und was mich natürlich auch geprägt hat oder wo ich auch viel gelernt habe in der Zeit, dass in guten Phasen viele da sind, in schlechten Phasen, wie man so schön sagt, dann keiner. Und das habe ich wirklich sehr, sehr deutlich gespürt. Und deswegen bin ich auch dankbar eigentlich, dass ich das erleben durfte, weil ich viel fürs Leben einfach auch gelernt habe. Und ja, nochmal zurück zum Knorpelschaden dann, zur 3. schweren Verletzung dann. Das ist dann beim Derby, beim Hallenturnier gegen Kickers Offenbach passiert, wo ich dann gemerkt habe, fuck, ich glaube, da ist gerade wieder was passiert. Wollte es nicht wahrhaben, habe mich in dem Moment auch total irgendwie geschämt, dass ich sagen muss, ich habe wieder irgendwas. Also es ging schon so weit, dass ich mich dafür geschämt habe, einfach wieder sagen zu müssen, ey, irgendwie ist da wieder was. Und habe dann auch so getan, als ob es nicht so schlimm wäre beim Arzt. Und
weil du es im Grunde selber nicht wahrhaben wolltest.
Nee, oder? Ich habe gedacht, ich bin einfach im falschen Film. Das gibt's doch nicht. Wieso ich? Ich tue doch so viel dafür. Ich will es doch so sehr. Ich investiere doch viel mehr als jeder andere. Und dann ging kein Weg an einem MRT vorbei, weil es einfach wieder dick wurde und auch sehr geschmerzt hat. Und mehr als vorher oder bei dem ersten Knorpelschaden. Und dann war eigentlich wie so ein Also dann war komplett so die Luft raus, muss ich einfach sagen. Also ich, natürlich sitzt du dann daheim und weinst und denkst dir, Junge, ist es jetzt vorbei? Was mache ich jetzt? Das kann es doch nicht gewesen sein. Oh, Entschuldigung. Und
war da die Familie an deiner Seite dann?
Definitiv.
Die dir Halt gegeben haben und auch unterstützt haben in dem, das kann es doch nicht gewesen sein, oder?
Definitiv. Also,
oder hast du da auch ans Aufgeben mal gedacht?
Klar denkst du darüber nach, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Dass ich mir auch Gedanken gemacht habe über den weiteren Verlauf meines Lebens einfach. Aber tief in mir drin war einfach immer noch so der Ehrgeiz und der Glaube, dass ich es doch schaffen kann. Und all denen, die es einfach mir nicht mehr zugetraut haben, zeigen kann, ey, es geht doch. Und das Talent oder die Qualität, die in mir steckt, dass die noch auf den Platz muss. Und das war einfach dann auch die Motivation und natürlich dann auch dieses Emotionale, was ich auch anfangs erzählt habe, wegen der ganzen Investition, sag ich mal, von meiner Mutter. Da habe ich gesagt, nein, also ich mache die Reha, aber jetzt muss mal wirklich jemand ran, der auch einfach die Ursache bekämpft und auch sucht. Und dann war ich bei einem anderen Operateur, beziehungsweise ich bin durch ganz Deutschland gefahren in der Phase, wo ich gefühlt auch alleingelassen wurde in der Situation. Das war eigentlich auf Eigeninitiative, war noch bei der Eintracht unter Vertrag, aber habe, glaube ich, 2 Monate erstmal gebraucht, um wirklich den richtigen Arzt zu finden. Und der hat dann einfach die Ursache versucht zu suchen. Und hat dann gesagt, und war auch der erste Arzt, der gesagt hat, wir kriegen das hin. Du kriegst das, also wenn du dich voll auf deine Reha danach konzentrierst, dann kannst du wieder Fußball spielen. Das war der erste von 4 Ärzten. Also ich, wie gesagt, ich war in ganz Deutschland unterwegs und viele haben sich da vielleicht auch nicht mehr rangetraut, beziehungsweise haben sich rangetraut, aber haben mir kein gutes Gefühl gegeben bei der ganzen Sache. Und wollten in dem Sinne einfach nur die Verletzung korrigieren, aber nicht die Ursache. Und er hat auf jeden Fall versucht, die Hauptursache zu korrigieren und hat es hinbekommen und hat dennoch gesagt, es wird ein schwerer Weg, aber du kriegst es hin. Und dem bin ich auch bis heute dankbar. Es war Professor Imhoff in München und ja, und dann ging die ganze Geschichte von vorne los. Dann war ich aber diesmal 11 Monate raus, glaube ich, oder 10 Monate. Und war dann irgendwann wieder dabei. Und dann war Thomas Schaaf Trainer bei der Eintracht. Und der hat mich dann auch aufgefangen. Also der hat mir auch dann, sag ich mal, das Vertrauen in meine fußballerischen Fähigkeiten wiedergegeben. Das Vertrauen in meinen Körper kam einfach mit der ganzen Reha-Phase wieder. Und das Selbstvertrauen im Fußball hat dann einfach Thomas Schaaf mir gegeben, das muss ich einfach so sagen, der mich da wieder reingeworfen hat, der mich da auch gepusht hat und vollstes Vertrauen gegeben hat. Und das war eigentlich so die beste Phase dann bei der Eintracht. Also nach meiner dritten schweren OP hatte ich eigentlich so gefühlt die beste Phase bei der Eintracht. Da habe ich mir auch einen Stammplatz geholt und es hat einfach richtig Bock gemacht. Und aber dann
ging es denn noch nach Ingolstadt?
Nein, davor.
Einen hast du noch.
Einen hatte ich noch. Und dann, glaube ich, vorletzter Spieltag in Bremen, Kreuzbandriss im linken Knie. Wo ich dann gedacht habe, Junge, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Es war jetzt 3-mal rechts und jetzt links. Links war doch immer okay. Warum jetzt links? Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist die letzte OP, ich kann nicht mehr. Also das ist, war so ein Auf und Ab und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich auf einem guten Weg oder jetzt habe ich die ganze Scheiße hinter mir gelassen, Entschuldigung, dass ich das so sage, kam wieder irgendwas. Und da habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, Junge, okay, Kreuzbandriss, kriegst du schon hin. Das mit dem Knorpel war viel problematischer, weil es einfach langwierige war und das mit dem Kreuzband, das machst schnell die OP, machst die Reha 6 Monate, bist dabei, fertig. Und dann war es im Endeffekt auch so. Also, aber dann, ist da mein Vertrag bei der Eintracht irgendwann ausgelaufen und dann habe ich den Schritt nach Ingolstadt gewagt und im Endeffekt war es auch gut für mich, mal rauszukommen aus Frankfurt, mal was anderes zu sehen und ja, dann ging eigentlich eine relativ für mich persönlich erfolgreiche Zeit los.
Und in Ingolstadt warst du dann auch medizinisch in besten Händen, wie du uns mal verraten hast.
Absolut, ja. Ja, auf jeden Fall. Also Dr. Farb, der jetzt mittlerweile bei der Eintracht Mannschaftsarzt ist, war vielleicht zu der Zeit oder wenn ich jetzt so zurückblicken würde auf die Karriere, der mit der wichtigste Mensch, der einfach auch nach der Ursache immer wieder gesucht hat, dass mein Knie voll spielfähig ist und leistungsfähig ist. Und der dann gesagt hat, okay, bevor du hier überhaupt auf den Platz gehst, machen wir 3-4 Monate Reha und machen auf dich ein abgestimmtes Programm. Und es war natürlich nervig, weil ich an sich nicht verletzt war. Von meiner Seite aus konnte ich spielen, trainieren. Aber er hat gesagt, dass er es weiß, aber ihm geht es nicht darum, dass ich 2 Wochen fit bin, sondern dass ich noch 10 Jahre Fußball spielen kann. Und da hat er mich auch mental abgeholt, sage ich mal, und auch da sehr stabilisiert, dass ich einfach volles Vertrauen in meinen Körper gewinne. Und das war medizinisch gesehen auch ein Glücksfall, dass ich auf ihn getroffen bin. Ich wusste es nicht vorher, dass da so gearbeitet wird, dass da so tolle Menschen sind und auch fähige Menschen. Und im Endeffekt war es dann vielleicht rückblickend auf die ganzen Jahre, die nicht so gut gelaufen sind, was das Medizinische angeht, war das einfach mein Glück.
Und Dr. Farb, mit dem hatten wir auch Kontakt, der hat auch eine Frage.
Hey Sonny, hier spricht Florian Farb, dein ehemaliger Mannschaftsarzt. Ich habe gehört, dass du heute im HSV-Podcast zu Gast bist. Erstmal freue ich mich, dass du dich in Hamburg so pudelwohl fühlst und dort auch eine richtig kompetente, engagierte medizinische Abteilung hast. Ich bin ja schon Papa.
Hallo Sonny.
Das ist mein kleiner, großer. Meine Frage an dich lautet, vor ein paar Monaten bist du auch Papa geworden. Was hat sich seitdem für dich verändert? Viel Spaß, Gesundheit, Erfolg. Bleib so toll, wie du bist und bis hoffentlich ganz bald.
Das ist Wahnsinn. Ja. Also, da geht einem direkt das Herz auf. Was hat sich geändert? Weniger Schlaf. Ja. Das können, glaube ich, alle Eltern bestätigen. Aber ansonsten natürlich auch vielleicht die Sicht auf das Leben einfach. Fußball ist nicht das Allerwichtigste. Steht nicht mal an erster Stelle, sage ich mal. Meine Tochter ist natürlich, natürlich meine Tochter und meine Familie sind für mich das Allerwichtigste. Aber es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, seitdem sie da ist und einfach pures Glück. Und was sich geändert hat, ist einfach, ja, wenn man das so nimmt, wie ich es gerade gesagt habe, der Schlaf.
Der Schlaf, und die Zeit, die Sachen, die man macht.
Genau, man muss sich jetzt gut überlegen, was man sich heute vornimmt, weil nichts ist planbar. Und aber natürlich auch die Sicht auf das Ganze. Man hat nochmal einen anderen Blickwinkel dazu bekommen.
Das heißt, sie beruhigt einen dann schon und das, wenn man dann mit ihr Zeit verbringt, ist nochmal wieder was anderes zum
machen. Natürlich, zum Beispiel gibt es Phasen nach Spielen oder nach Trainings, wo ich nach Hause gehe oder im Auto sitze und mir denke, was war das für eine Scheiße oder wo ich einfach genervt bin oder sauer bin. Aber sobald ich dann die Tür reinkomme und die Kleine sehe, ist eigentlich alles vergessen. Also das ist einfach pures Glück. Ja.
Hast du das zum ersten Mal, dieses Empfinden, dass da so ein Korrektiv ist, was dich halt auch mal von jetzt auf gleich komplett vom Fußball loslöst?
Eigentlich schon, ja. Ja. Also ich glaube, das kann alle bestätigen, dass das nochmal was mit einem macht und dass du einfach komplett anders auf die ganzen Dinge jetzt achtest, beziehungsweise auch einfach viele Dinge anders siehst und dafür bin ich unendlich dankbar. Ja. Ja.
Kann ich auch nachvollziehen. Man braucht, bei ein, zwei Sachen braucht man, aber ich ein bisschen gebraucht. Ja. Aber das merkt man dann doch schon nach einiger Zeit.
Klar, ist natürlich anstrengend, aber es ist gleichzeitig auch absolut schön. Und ja, es macht einfach Spaß, jeden Tag zu sehen, wie sich jetzt meine Tochter zum Beispiel entwickelt und was Neues dazu lernt. Also das ist schon was Wunderschönes.
Und um zurückzukommen auf Ingolstadt, das war ja dann, also da hast du auch Menschen noch gehabt, die außerhalb der Familie sind, die dir sehr, ja, im Grunde Kraft gegeben haben oder nah sind.
Außerhalb vom Verein.
Ja, oder also auch beim Verein.
Beim Verein. Ja, ich hatte natürlich auch wichtige Personen dort kennengelernt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei den Trainern bin, ob es jetzt Stefan Leitl dann war oder Thomas Oral jetzt zuletzt, da hatte jeder so seine Fähigkeiten oder sein Draht zu mir. Und bei jedem habe ich auf jeden Fall was dazugelernt und habe Wichtiges mitgenommen davon. Auch außerhalb hatte ich noch jemanden, der auch teilweise beim Verein gearbeitet hat, der mich auch, das war Marcel Hagmann, der auch ehemaliger Fußballer ist. Und wo wir auch uns viel ausgetauscht haben und der uns auch sehr, sehr viel geholfen hat damals in Ingolstadt, auch meiner Frau. Und ja, auf jeden Fall hast du da auch sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Und deswegen bleibt Ingolstadt für mich immer in dem ganzen Paket, war einfach eine wunderschöne Zeit und manchmal denkt man auch drüber nach und vermisst das auch, weil man weiß, wie toll es einfach war und was für tolle Menschen da waren oder welche tolle Menschen man dort kennengelernt hat. Und ja, es wird auf jeden Fall immer in meinem Herzen bleiben, ja.
Einer, der auch sehr viel Positives über dich erzählt hat, war der Geschäftsführer Harald Gärtner.
Stimmt, Harald, total vergessen gerade. Weil er jetzt auch gar nicht mehr da ist, ne? Aber ja, Harald habe ich nochmal kurz dazu. Zu dem habe ich auch noch extrem viel Kontakt. Hat uns auch hier schon besucht in Hamburg. Und auf jeden Fall, Harald ist ja sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner für mich auch.
Kommt sogar auch aus der Nähe von Gießen.
Genau,
richtig?
Genau, ja.
Also ihr hattet da auch noch eine heimatliche Verbundenheit, so ein bisschen.
Ja.
Sehr gut. Er hat auch Söhne, die Fußball spielen und einer von denen, der hat jetzt auch nochmal eine Frage.
Servus Sonny, ich bin's, der Ben Gärtner aus Ingolstadt und ich habe gehört, es gibt jetzt einen Podcast von dir und erstmal hoffe ich, dass du dich gut eingelebt hast in Hamburg. Das ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg von Gießen als Ingolstadt. Und meine Frage an dich ist, was für einen Tipp kannst du in meinem Alter 17-, 18-jährigen Fußballern geben? Du warst nämlich auch selbst in der Situation, die jetzt zum Beispiel in der U19-Bundesliga sind oder den letzten Schritt machen wollen im Profibereich. Was können die noch machen, was andere nicht machen? Also was können sie an ihrem Mindset machen, was können sie im Fußballerischen noch machen, dass sie diesen letzten Schritt einfach schaffen, um Profi zu werden?
Ja, auch eine gute Frage, ne? Also erstmal liebe Grüße an Ben, falls er es hört. ja, was kann man machen? Natürlich ist das dann eine Frage auch von Glück, sage ich mal. Wie ich es auch gesagt habe, bei mir im richtigen Moment vielleicht eine gute Phase zu haben, viele Tore zu machen, viele Vorlagen zu geben, einfach gute Leistung zu bringen. Aber hauptsächlich, was du machen kannst, ist, denke ich, immer mehr zu machen als alle anderen. Ich glaube, das ist die erste Voraussetzung. Talente haben viele, aber sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, darauf zu konzentrieren, jeden Tag besser werden zu wollen, einfach, ja, wie ich gesagt habe, einfach mehr zu machen als jeder andere, ist schon mal ein Riesenvorteil und wird für immer für mich an erster Stelle stehen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du mehr investierst, wenn du mehr machst als andere in deinem Alter, als andere in deiner Mannschaft, gerade in dieser Phase mit 17, 16, 18, vielleicht schon 15, es wird ja immer alles jünger, dann hast du einen riesen Vorteil und dann wirst du auch irgendwann dafür belohnt. So ist mein Gedanke und ich glaube, das kann man jedem jungen Spieler mit auf den Weg geben.
Ist das schwer, manchmal den Jungen das auch mit auf den Weg zu geben? Ich stelle mir so eine Erkenntnis, dass man das schon auch weiß in jungen Jahren, auch schon gut vor. Also das haben ja auch nicht alle, die sagen, Mensch, hätte ich man damals mehr gemacht.
Ja, ich glaube, da ist auch jeder anders. Jeder sieht das dann auch anders. Viele haben, oder jeder hat ein anderes Umfeld. Ja, ist einfach auch die Frage, was ist dein Ziel, wonach strebst du, was befriedigt dich, was ist deine Motivation an der ganzen Geschichte? Und da ist jeder individuell und jeder nimmt das auch anders auf und versteht es auch anders. Es ist nicht nur einfach gesagt, mach mal mehr, dann gehst du in den Kraftraum und machst halt irgendwas, sondern es geht darum, wirklich jeden Tag besser zu werden. Und das jeden Tag, in jeder Sekunde deines Tages einfach oder deines Lebens und so. Und das verstehen vielleicht viele dann auch falsch. Weil es heißt ja nicht, wenn du jetzt einmal nach dem Training fünfmal schießt und dann in 4 Tagen wieder irgendwas vielleicht mal ein bisschen länger machst oder mehr machst, das reicht nicht. Du musst wirklich jeden Tag und versuchen auch, dich wirklich minütlich, stündlich damit zu befassen, was kann ich tun, damit ich besser werde, damit ich es wirklich im Endeffekt da reinschaffe und dann auch da bestehe. Also einfach absolute Hingabe in dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, das Entscheidende.
Trägst du diese Hingabe heute immer noch in dir? Oder musst du oder wirst du manchmal auch dadurch gebremst, dass du diese Vorgeschichte mit den Verletzungen hast und stört dich das dann auch, dass du gar nicht mehr machen darfst?
Ja, eigentlich ist es das, was du gerade zuletzt gesagt hast, dass ich quasi durch meine ganze Vorgeschichte dadurch gebremst werde. Das musste ich lange versuchen, ja, mit mir auszumachen bzw. zu akzeptieren. Und ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, ehrlich gesagt. Heute kann ich das nachvollziehen, oder was heißt nachvollziehen? Ich konnte es schon immer nachvollziehen, aber ich wollte es nicht nachvollziehen. Und habe dann vielleicht das ein oder andere Mal nochmal so einen kleinen Schlag ins Gesicht bekommen, als ich dann gemerkt habe, okay, es war doch zu viel. Und das waren dann einfach die Zeichen von meinem Körper oder der gesagt hat, ey, mach mal locker, es reicht auch so, sage ich mal, oder so ist auch schon genug. Und im Endeffekt geht immer mehr. Ich versuche da immer noch wieder was zu optimieren und rauszuholen. Und ich denke, das wird sich auch bis zum Ende meiner Karriere so hinziehen.
Wie lange hast du diese Frage gestellt nach dem, was wäre wenn?
Ja, oft genug. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, es bringt nichts. Ja.
Wer fängt dich dann da ein? Also wir merken ja bei dem Ganzen, was wir bisher besprochen haben, dass es ein starkes Team hinter Sonny Kittel gibt.
Ja gut, es gibt, ich habe viele Leute auf dem ganzen Weg kennengelernt wichtige Leute kennengelernt und jeder hatte irgendwo so seinen kleinen Einfluss auf mich und eben auch durch das, was ich gesagt habe, dass ich in dieser ganzen Zeit auch gemerkt habe, okay, welche Leute stehen dann wirklich hinter dir, auch in der Zeit, wo es nicht so gut läuft oder wo es vielleicht nie wieder mehr gut laufen wird, wer ist dann für dich da? Die Jungs aus Ingolstadt, die habe ich alle, sag ich mal, nach dieser Scheißzeit kennengelernt. Aber die haben mich vom ersten Tag an so behandelt und so aufgenommen, wie ich es mir einfach auch gewünscht habe oder wie ich es mir auch nicht hätte vorstellen können. Und vorher hast du halt, ja, diese 2, 3 Menschen gehabt, die sag ich mal, ernst mit dir gemeint haben, die einfach dir helfen wollten. Und Endeffekt, meine Familie fängt mich da auf. Meine Frau, meine Mutter, mein Bruder, mein Opa, meine Oma. Also das ist so das wichtigste Team hinter mir eigentlich. Und von dem her, ja, man auf dem ganzen Weg hast du irgendwo die Einflüsse und dann musst du halt herausfiltern oder suchen, wer es wirklich ernst meint. Und das war, deswegen habe ich auch gesagt, ich war dankbar eigentlich für diese Zeit, die eine beschissene Zeit war, aber ich habe viel fürs Leben gelernt.
Wir haben von einem, mit dem du in Ingolstadt zusammengespielt hast, auch nochmal eine Frage.
Hallo Sonny, Stefan hier. Ich habe gehört, du hast einen Podcast und ich habe da eine Frage an dich. Woher kommt eigentlich das Gerücht in Ingolstadt, dass du eine gewisse Ähnlichkeit mit Gauli hast?
Das ist
ja, Stefan Kutschke.
Das und ist so ein Idiot, ehrlich.
Sind wir mal gespannt, wer Gauli ist.
Ach, ja, das ist ein Insider. Das ist auch, also da besteht eigentlich 0,0 Ähnlichkeit. Und Gauli war ein ehemaliger Zeugwart in Ingolstadt, mit dem wir viel Spaß hatten. Und ja, irgendwann hat dann, ich glaube, Marcel Gauss war es, einen Witz gemacht und seitdem besteht dieser Witz, sage ich mal, mit der Ähnlichkeit zu Gauli. Aber da besteht 0,0 Ähnlichkeit. Also,
okay, kein Ding.
Ich hätte mich gefreut über eine wirklich normale Frage von Kutscher, aber bei dem kommt eigentlich nichts Normales aus dem Mund, von daher.
Aber das macht ihn besonders.
Ja, das findet er besonders lustig, ja.
Ja. Wir können schon so auf einer Ebene scherzen.
Auf jeden Fall. Ja, Kutsche ist auch sehr, sehr guter Freund von mir. War auf jeden Fall sehr lustig und eine geile Zeit in Ingolstadt mit ihm. Und ja, mit dem habe ich auch jetzt nicht täglich, aber schon mehrmals die Woche Kontakt und super Typ und war auf jeden Fall auch, wie gesagt, sehr lustig mit ihm, ja.
Ingolstadt hört man bei dir raus. Geile Zeit, schöne Erinnerung. Persönlich hast du dich richtig zurückgearbeitet da. Es war das Comeback von dir. Gleichzeitig sportlich als Mannschaft lief es nicht ganz so gut. Bist zweimal abgestiegen. Und
das hört sich so schlimm an.
Das hört sich wirklich schlimm an irgendwie, ne? Tut mir gerade auch weh, das zu sagen, aber
das fühle ich gar nicht, wenn ich an Ingolstadt denke. Das ist ganz weit weg. Ja.
Unter anderem auch in die dritte Liga, was für uns als HSV dann ein Segen war, weil du dadurch vertraglos geworden bist. Und dann kam der Wechsel im Sommer hier 2019 zustande.
Ja.
Warum der HSV?
Warum? Ja, weil ich ein Angebot bekommen habe und kein Verein hat und gesagt habe, okay, HSV, nicht so schlecht. Nee, also ich hatte trotz des Abstiegs, persönlich war es eigentlich für mich, wie gesagt, sehr, sehr gut gelaufen in Ingolstadt und konnte mich dadurch vielleicht auch in den Fokus spielen und hatte auch schon im Jahr vorher das ein oder andere Angebot und auch mich mit dem ein oder anderen Verein getroffen, wo ich auch überlegt habe, da schon Ingolstadt zu verlassen. Aber es hat sich im Endeffekt nicht ergeben, weil einfach ja Harald zu viel Ablöse wollte. Und ja, dann habe ich natürlich auch irgendwo diese Wertschätzung gespürt vom Verein in Ingolstadt und auch von Harald und habe dann gesagt, okay, dann bleibe ich und bin auch dennoch, wie ihr es auch rausgehört habt, sehr glücklich hier in Ingolstadt. Also ich mache in beiden Fällen nichts falsch, denke ich. Und damit war das Ganze dann auch erledigt. Ja, und wir hatten natürlich andere Ambitionen, hatten eine super Truppe eigentlich, aber in dem Jahr lief irgendwie gefühlt gar nichts. Hatten 5 Trainer, glaube ich. Und haben es am Ende dann eigentlich fast geschafft gehabt. Und ja, verspielen im Rückspiel in der ersten Halbzeit eigentlich alles, was wir uns in den Wochen davor aufgebaut haben. Und ja, dann warst du auf einmal vertragslos, sag ich mal. Und dann hast du dir erst danach gedacht, ey, scheiße, jetzt einfach die ganze Zeit hier vorbei. Es war doch eigentlich so schön und so toll. Wie geht's weiter? Und am nächsten Tag habe ich eigentlich schon direkt einen Anruf bekommen von meinem Berater. Und der meinte, hier an der Leitung ist Dieter Hecking. Und ich konnte den damals noch gar nicht zuordnen, weil der auch noch offiziell keinen Verein hatte. Und da sagte mir mein Berater, der wird Trainer beim HSV. Und dann hat sich natürlich direkt in meinem Kopf was abgespielt und ich dachte, okay, geil, schon mal eine gute Adresse. Aber ich war noch so enttäuscht eigentlich von dem Abend zuvor, dass ich das alles noch nicht so realisiert habe, beziehungsweise so weit gedacht habe. Und ja, da haben wir eigentlich ein Gespräch gehabt und es war eigentlich auch so das erste konkrete Interesse von einem Verein, also direkt einen Tag danach. Und natürlich wollte ich mir das anhören. Bin dann auch ein paar Tage danach zum Trainer gefahren mit meinem Berater. Der hat uns eingeladen bei sich zu Hause und dann haben wir so das
Gespräch. Auf dem Bauernhof Bad Nenndorf.
Bad Nenndorf.
Ja, bei Hannover eben. Ja. Und hat ein super Gespräch und ich wollte mir aber Zeit geben, weil ich einfach mich für das Richtige entscheiden wollte und hatte dann noch ein paar andere Gespräche mit Vereinen, die auch lukrativ oder interessant waren. Aber nichts hatte mich so im Endeffekt von dem Gesamtpaket gepackt wie der HSV. Und insgesamt fand ich das dann einfach geil und war voll überzeugt, dass genau das Richtige ist, der richtige Schritt. Und im Endeffekt war auch alles richtig. Ja.
Stimmt das Gerücht, dass du auch aus England sogar Angebote hattest?
Ja, also am Ende war es eigentlich so, dass ein Verein aus der Premier League war oder der HSV und habe es mir da angeguckt und bin eigentlich schon, sage ich ehrlich, bei der Abfahrt vom Gelände, da habe ich schon gewusst, okay, nee, hier will ich nicht hin. Also ich will auf jeden Fall zum HSV und danach war es eigentlich schon für mich entschieden so und wie gesagt, bis heute bin ich zufrieden mit der Entscheidung.
Triffst du so eine weitreichende Entscheidung dann nach Bauchgefühl, wie du gerade beschreibst, oder mit wem hast du dich dann auch, nachdem der Anruf von Dieter Hecking kam, als erstes unterhalten darüber?
Ja, natürlich auch mit meiner Frau und mit meiner Familie einfach. Meine Frau war auch dabei und die hatte da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich auch mein Berater, aber im Endeffekt entscheide ich alleine. Und das sind dann so die Leute, mit denen du dich austauscht. Und natürlich dann auch diese ganzen Weggefährten, sag ich mal, die ich dann, ob es jetzt Harald ist, ob es jetzt Marcel Hagmann ist, der ein oder andere Mitspieler vielleicht dann. Und wenn du dann so merkst, ey, die stimmen dir dazu oder die denken, wow, das ist doch top, dann denkst du, okay, ja, wenn das jeder so sieht, dann, es ist jetzt nicht so, dass ich wegen denen entschieden habe, sondern es war schon für mich entschieden sozusagen, aber dann hörst du dir nochmal an, was die so sagen und
hat sich dann gedeckt,
genau,
sozusagen.
Genau.
Okay. Hat sich denn das Bild, was du dir vorher so gemacht hast, um wieder bei Bildern zu sein, irgendwie auch bestätigt oder nicht bestätigt? Also auch hier ist ja einiges los und wahrscheinlich in der du hast eben ganz gesagt, so hart hörte sich das eigentlich gar nicht an in Ingolstadt. Auch wir haben natürlich irgendwie Ambitionen und wie hast du die Zeit bislang hier so empfunden?
Ich war natürlich, als ich das Ganze hier erstmal so aufgesaugt habe und gesehen habe, hatte ich schon so Parallelen zur Eintracht gesehen eigentlich. Ähnlich großes Stadion, geile Fans, immer volles Haus, Faszination, sag ich mal, für diesen Verein und coole Stadt, ähnlich wie Frankfurt, coole Stadt und deswegen habe ich da so Parallelen gesehen und habe mich in dem Raum oder einfach auch so in dem Umfeld dann auch direkt wohlgefühlt und natürlich braucht das am Anfang erstmal ein bisschen, weil wir auch, sag ich mal, jetzt von der Mannschaft her auch viele neue Gesichter hatten und es war ein kleiner Umbruch, neues Trainerteam und es war auf jeden Fall direkt, sag ich mal, ich wurde direkt bestätigt, dass das eine gute Entscheidung war und es ging eigentlich alles ganz gut los und war auch lange alles, sag ich mal, ging in die richtige Richtung. Und
was waren so Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, oh, das war die richtige Entscheidung? Also
eigentlich so die ersten Wochen so im Training, wo ich gemerkt habe, okay, macht Bock hier zu kicken einfach. Hier sind viele Jungs, mit denen du Fußball spielen kannst, die du spielst um den Aufstieg und bist fast immer Favorit Und wenn du dann zu den in die kleineren Stadien fährst, wirst du gefühlt immer ausgepfiffen und denkst dir, ja, geil, das macht schon Bock so.
Okay.
Und ja, dann auch einfach, keine Ahnung, wenn wir das 4-0 in Nürnberg nehmen, letzte Saison, wie viele Zuschauer oder wie viele Auswärtsfans da waren, das war einfach unfassbar. Und ja, da gab es halt, oder hier die Choreo gegen Hannover war das, glaube ich. Es war einfach richtig geil. Und ja, also so Momente bleiben dann auch im Kopf.
Spricht so ein bisschen Fußballfan, habe ich so.
Ja, also hört man so raus. Ja, also klar. Ich war früher auch übertrieben, oder was heißt übertrieben? Ich bin heute noch Eintracht-Fan, sage ich einfach so ehrlich. Und kann das dann voll nachempfinden, was so ein Fan einfach fühlt. Mhm. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel auch mit Ingolstadt fühle ich total mit, als Fan sozusagen. Es wird beim HSV genauso sein oder ist beim HSV genauso. Und bei der Eintracht umso mehr, weil ich einfach mein ganzes Leben da oder mein halbes Leben da verbracht habe. Und ja, das waren so, sag ich mal, jetzt die Momente jetzt in der Hinrunde. Selbst das Derby, das wir verloren haben, das war einfach so, das sind so, ja, so Schlüsselmomente einfach, die in deinem Kopf bleiben. Ja.
Wie bist du als Fan so? Also wie schaust du ein Fußballspiel?
Eigentlich entspannt. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ey, was macht der denn? Weil ich ganz genau weiß, wie es wirklich ist und muss dann das ein oder andere Mal auch mit meinem Opa zum Beispiel in harte Diskussion rein, weil der das nicht so nachempfinden kann. Und
ist der Pöbler, oder?
Ja, ist schlimm. Wie kann der den nicht machen? Warum schießt der so? Warum nicht so? Und ich denke mir jedes Mal, wie soll das auch gehen? Der kann den gar nicht anders schießen. So, weißt du? Also es gibt so viele lustige auch Schimpfwörter, die dann fallen manchmal, wo ich mir denke, aber das ist ja normal bei so einem Fußballfan fast. Also der verdient so viel Geld, wie kann er den nicht machen? Ja. Der macht es auch nicht mit Absicht. Also. Ja. Und selbst wenn er das 800.000 Mal trainiert, kann das eine Mal halt schief gehen. Also. Aber ich glaube, das gehört auch zum Fußball dazu und zum Fansein. Und von dem her kann ich das nachvollziehen. Aber ich war wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich war früher auch anders. Aber ich bin da jetzt toleranter geworden in den Jahren, als ich selbst gemerkt habe, wie es ist, in so vollen Stadien zu spielen oder einfach den Druck zu spielen, ne, in diesen Spielen.
Wie ist das, wenn man selbst auch mal angefeindet wird? Also du hast vorhin einmal gesagt, es ging in die richtige Richtung, als du über die letzte Saison gesprochen hast. Und dann haben wir ja auch leider feststellen müssen, dass es am Ende leider nicht mehr in die richtige Richtung ging. Man das Ziel verpasst hat, dann entlädt sich ja auch Frust bei den Fans, was ja auch ganz normal ist.
Ja, es gehört dazu. Ich glaube, klar musst du das akzeptieren und auch irgendwo auch mal schlucken. Aber ich sag trotzdem, ist irgendwo eine Grenze. Und die Grenze sollte nie überschritten werden, wenn es zu persönlich wird. Es kann jeder einen anscheißen oder anfeinden, wenn er vielleicht mal ein schlechtes Spiel macht oder wenn er den Ball aus 2 Metern am Tor vorbeischiebt oder wenn er 11 Meter verursacht oder was auch immer. Aber es sollte, glaube ich, nie unter die Gürtellinie gehen und beleidigend werden oder irgendwas, weil es macht nie jemand mit Absicht. Und da auf dem Platz zu stehen, ist immer noch was anderes, als vor dem Fernseher zu sitzen und alles schön zu reden und wie man es doch anders gemacht hätte oder hier auf der Tribüne. Das sind schon nochmal zwei ganz verschiedene Dinge. Und also es wurde aber jetzt bei mir persönlich nie so schlimm. Also selbst wenn, glaube ich, könnte ich gut damit umgehen und könnte auch in so eine Diskussion reingehen und das auch aus meiner Sicht schildern. Ja.
Wir haben uns auch nochmal bei den Mannschaftskameraden von dir umgehört und haben auch nochmal eine wichtige Frage, die
auf
jeden Fall noch gestellt werden muss. Kann nur einer sein.
Sonny, mein Bruder, hier ist der Leibe. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Podcast mit den Jungs. Sind ja anständige Kerlchen. Ich wollte dich natürlich dann auch mal fragen, beziehungsweise vielleicht könntest du den Mythos aufklären. Bei uns geistert immer der Name Jens Jeremies durch die Kabine. Und vielleicht kannst du deinen dein Gegenüber mal erläutern, um was es sich da handelt, beziehungsweise was es damit auf sich hat. Bin mal gespannt. Hau rein, Bruder, viel Spaß noch und bis später.
Wahnsinn. Super Freunde habe ich heute hier richtig.
Also mit dem hast du auch gerechnet.
Ja, mit dem habe ich gerechnet, aber nicht mit der Frage. Aber ich glaube, auflösen dürfen wir das nicht, weil es würde zu viel Probleme geben, glaube ich. Von dem her bleibt das dieser Mythos bei uns, ja.
Oha, na gut.
Dann,
was in der Kabine auch, passiert, ja,
wir haben leider keine Hupe hier.
Ja, das darf ich nicht. Das geht nicht, glaube ich.
Den folgen wir uns.
Einen Joker hast du bei uns gut.
Ja.
Wir haben noch einen zweiten HSVer, der auch noch Worte an dich wendet, und das ist eine richtige Legende hier im Club.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, dass du endlich beim HSV gelandet bist. Und nein, ich freue mich eigentlich riesig, dass du hier spielst. Und ich weiß ja auch um deine Qualitäten. Und ich hoffe ganz einfach, dass du deine Qualitäten, die du einfach hast, hier immer wieder einbringst und dass du der Mannschaft einmal hilfst, jetzt wieder vor allen Dingen in die erste Liga aufzusteigen. Also, was mich besonders freut, ist, dass du wieder gesund bist. Die Spiele machen einfach Spaß, auch die Fußballspiele zu sehen. Und ich drücke dir einfach die Daumen, dass du wieder gesund bleibst und dass du mit dem HSV das große Ziel in diesem und im nächsten Halbjahr erreichen wirst. Also, viel Erfolg und bleib gesund und munter. Wir sehen uns ja. Danke dir. Ciao.
Horst Rubesch war
Legende,
das. Legende. Hast ihn ganz am Anfang schon einmal erwähnt als deinen damaligen U18-Trainer in der Nationalmannschaft. Wie fühlt sich das an, sowas von ihm zu hören?
Ja, freut mich sehr. Also mich hat es auch riesig gefreut, als ich gehört habe, dass er dann hier eine Aufgabe übernimmt beim HSV. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass das eine super Entscheidung war, ihn zurückzuholen, und dass er sich auch dafür entschieden hat. Und ich glaube, der wird, wie gesagt, dem Verein sehr, sehr helfen. Und es freut mich natürlich, dass er sich freut, dass ich hier bin. Und es ist auf jeden Fall was Besonderes für mich. Wie gesagt, ich hatte es ja anfangs gesagt, dass Horst einfach auch eine prägende Rolle hatte in meiner Jugendzeit und die ich bis heute nicht vergessen habe. Ich hatte viele Trainer, ich hatte viele Menschen auf dem Weg kennengelernt, aber es gibt eben diese paar Personen, die in deinem Kopf bleiben, und Horst ist auf jeden Fall einer von diesen wenigen. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ihn hier noch sehe und mit ihm mal quatschen kann oder wenn er mir vielleicht auch einen Rat geben kann oder so. Also da bin ich schon sehr dankbar und weiß es auch sehr zu schätzen.
Wie war er damals als Trainer? Hat er besonders gute Ratschläge gegeben oder hat er durch seine menschliche Art das sich ausgezeichnet?
Er hatte eigentlich ein gutes Gefühl dafür, mit jedem Spieler so ein bisschen anders umzugehen. Also er wusste, bei wem er was sagen kann oder wie er jemanden zu führen hat, und wusste auch, wo er mal kitzeln muss. Also es hat eigentlich wirklich super geklappt. Und klar, war er auch mal, hat auch mal dazwischen gehauen.
So, was, ne, musste er bei dir machen?
Bei mir, also ich habe mich sogar manchmal gewundert, warum er so wenig zu mir sagt. Irgendwann hat dann einer zu mir gesagt, ja, vielleicht machst du auch nicht so viel verkehrt, deswegen sagt er auch nichts oder redet nicht so viel mit dir. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, vielleicht kann es auch das sein, und war damit dann im Endeffekt auch zufrieden. Bei mir war wirklich nicht so viel, aber es gab natürlich viele lustige Momente, wo er mal was reingerufen hat, und die bleiben natürlich auch im Kopf einfach. Das ist, wo er einfach mal einmal reinruft zu irgendeinem Mitspieler, dass er nicht den Parkwächter spielen soll oder so. Von denen haben wir genug draußen stehen, und okay. Also da sind so schon ein paar Sätze gefallen, die einfach lustig waren, und die haben sich schon im Kopf irgendwie eingeprägt. Okay.
Die Bilder dazu, ja. Den Parkwächter auf dem
Test. Legende, absolute Legende.
In seiner Grußbotschaft schwang noch mit, soll es den HSV wieder nach vorn schießen. Wenn wir da abschließend nochmal drauf blicken, mit all deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast über die Jahre, worauf wir jetzt ankommen, gerade auch im Hinblick auf die Vorsaison?
ja, dass wir das Ding einfach bis zum Ende durchziehen und uns von nichts beeinflussen lassen, sondern einfach bei uns bleiben, in der Mannschaft bleiben, sage ich mal, zusammenhalten und ja, Vollgas geben, das ist immer, sagt man immer so schön, sagt jeder. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir einfach von Spiel zu Spiel gucken, uns nicht voll labern lassen, wenn wir mal zwei Spiele oder wie jetzt die Phase ungeschlagen sind. Es wäre schön, ungeschlagen zu bleiben, aber es werden wahrscheinlich auch vielleicht Phasen kommen, wo wir mal ein, zwei Spiele verlieren und dass wir da einfach zusammenhalten, dass wir da wissen, okay, das ist unser Weg, wir kommen nicht von diesem Weg ab. Es gibt Höhen und Tiefen. Es ist einfach so. Und nichtsdestotrotz hätte ich nichts dagegen, wenn wir einfach ungeschlagen bleiben. Aber das ist ein langer Weg. Und wie gesagt, von Spiel zu Spiel ist natürlich auch gerade eine besondere Situation, in der wir alle leben. Auch da müssen wir mit umgehen können. Und das tun wir auch. Und von daher, ich denke einfach, der Zusammenhalt ist das Entscheidende. Und dass wir uns eben von außen, wie ich es gerade gesagt habe, einfach nicht vollabern lassen, ob negativ oder positiv. Alles schön und gut gerade, aber wir haben noch nichts geschafft und von dem her wäre das gut, wenn wir das so durchziehen bis zum letzten Spieltag und dann werden wir sehen, wo wir landen. Und wenn das so läuft wie bis jetzt, dann denke ich, dass es auch positiv ist.
Ja, schönes Schlusswort. Wir haben auf jeden Fall was geschafft und zwar den Menschen Sonny Kittel doch deutlich besser kennenzulernen und sich ja von deinem Weg sozusagen können sich, glaube ich, viele auf was abschauen. Und vielen Dank, dass du uns diese Einblicke auch gewährt hast. War sehr informativ und schön. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Und ja, hoffen, du hast das auch ein bisschen Spaß gebracht. Und
auf jeden Fall.
Damit schließen wir hier den Kreis und bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf den nächsten Gast bei Pur im Haus. Pur der HSV. Und bis dahin heißt es natürlich wie immer nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao, ciao.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.